Herzlich willkommen bei der Tonspur N, dem Podcast zu nachhaltiger Entwicklung, gesellschaftlicher Verantwortung von Unternehmen und sozialem Unternehmertum. Mein Name ist Roman Misicek und diese 11. Season des Podcasts widmet sich wieder einmal dem Thema Nachhaltigkeitsmanagement in der Praxis. Diesmal mit dem besonderen Blick auf die Herausforderungen und Chancen, die für junge Menschen, die dieses Fachgebiet für sich erkunden wollen. Die 5 Folgen entstehen in Kooperation mit der IMC-Fachhochschule Krems und der Tonspur N. In der Hochschule wird man ab Wintersemester 2024 Global Sustainability and Circular Business als wirtschaftswissenschaftliches Bachelorprogramm studieren können. Und das haben wir zum Anlass genommen, Personen einzuladen, die sich in die Entwicklung eingebracht haben. In der heutigen Folge ist Georg Rogel von EY zu Gast. Er leitet dort den Bereich Climate Change und Sustainability Service und ist Co-Leiter von EY Carbon. Und gerade in der Beraterinnenbranche passiert ja gerade ganz viel im Bereich Nachhaltigkeit. Und darüber will ich jetzt mit ihm sprechen. Ja, hallo Georg, willkommen im Podcast.
Hallo Roman, ja, freut mich, dass wir uns wieder mal auf diese Art und Weise hören und tatsächlich auch sehen. Bin schon gespannt auf das Geplauder jetzt für die nächste halbe Stunde.
Ja, gerne. Also ich habe dich auch oder wir haben dich auch eingeladen, weil wir sehr stark in dieser Serie zu Nachhaltigkeitsmanagement auch diesen Blick der Beraterinnen, der Berater, der großen beratenden Organisationen und Unternehmen hätten, weil sich da eben sehr viel tut. Das habe ich in meiner kurzen Einleitung auch schon gesagt. Aber vielleicht einmal zuerst die Frage, deine Job Description habe ich vorgestellt. Was steckt dahinter? Was ist dein Arbeitsgebiet konkret?
Ja. Also eigentlich habe ich im Grunde genommen 2 Aufgaben. Die eine beschäftigt mich wahrscheinlich 99% meiner Zeit und 1% bleibt dann für den Rest. Also grundsätzlich leite ich, so wie du das eh schon im Vorfeld angekündigt hast, den Bereich Sustainability Services, also wo wir Unternehmen unterstützen, begleiten bei der Implementierung von Nachhaltigkeit in die Organisation. Also ich glaube, das schwebt so über alles drüber, wie kann man das Thema Nachhaltigkeit gut in der Organisation verankern. Der Hintergrund ist natürlich ganz massiv die regulatorischen Anforderungen, die seit ein paar wenigen Jahren, 2-3 Jahren draußen sind, und die gilt es umzusetzen. Und desto tiefer und besser das Organisationen aufgreifen, desto mehr bringt es danach auch den Organisationen, denke ich. Aber das in verschiedenen Facetten begleiten wir hier sehr stark. Ich habe aktuell ein Team ausschließlich fokussiert auf den Themenbereich von ungefähr 30 Personen. Aber wir sind ja viel breiter grundsätzlich in unseren Beratungsfunktionen, von Strategieberatung, wo es Profis gibt, von Risikoberatung, wo es Profis gibt, oder Datenmanagement, wo es Profis gibt. Und da versuchen wir auch diese Profilandschaft zu verschneiden, Strategie und Nachhaltigkeit, und gehen da so gemeinsam am Markt raus. Und das 1%, vielleicht, dass ich das anders sage, ich bin bei uns im Haus auch Nachhaltigkeitsbeauftragter. Also das habe ich schon immer irgendwie von Anfang an auch mit übernommen. Und daher versuche ich auch bei uns, das gut zu implementieren. Und ich denke tatsächlich, dass wir als EY Österreich da ganz gut unterwegs sind. Wir haben schon ewig ein Umweltmanagementsystem, schon sehr lange Nachhaltigkeitsbericht. Also es wird wirklich auch von den Maßnahmen her Wert gelegt, dass da was weitergeht.
Also walking the talk sozusagen auch intern. Wir waren auch mal mit den Studierenden des Master ja im Prinzip zu Gast. Es war halt Corona, es war, glaube ich, nur online zu Gast und haben auch sozusagen mit euch interagiert. Und da wurde uns auch recht genau vorgestellt, was EY da macht. Also das finde ich auch so fachlich super, dass man das selber sozusagen auch gleich versucht, das anzuwenden. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zur Organisation selbst. Vielleicht kannst du noch ein bisschen so, ihr seid einer der Big Four, die großen Beraterorganisationen sozusagen, Unternehmen weltweit. Magst du noch ein bisschen was dazu sagen, weil es vielleicht nicht allen klar ist, sozusagen, was dahinter steckt hinter den zwei Buchstaben, so ganz kurz, gesagt geht, ja.
Ja, na klar. Also, EY, du hast das schon angesprochen, wir sind einer der Big Four von weltweit agierenden Management- und Prüfungsorganisationen. Und in Österreich grundsätzlich haben wir 4 Standorte. Also das ist Wien mit dem Hauptstandort mit ungefähr 1.000, 1.100 Mitarbeitern. Das ist eine Größenordnung vor sich hat. Und dann gibt es den Linz, Salzburg und Klagenfurt Standort. Und in Summe sind wir, glaube ich, aktuell so bei 1.400 Mitarbeiter. Und was tun wir? Also klassische Managementberatung in wirklich einer extremen Breite. Also so, was ich vorher schon ein bisschen angesprochen habe, eben zum Beispiel Strategieberatung, aber da gibt es auch Zollberatung, Ich weiß oft schon selber gar nicht, was wir alles beraten, aber es ist wirklich extrem breit. Steuerberatung, so als klassischer, originärer Teilbereich zum Beispiel. Oder die ganzen Due Diligences, also wenn es Unternehmensübernahmen gibt, dass wir da auch begleiten. Also sehr, sehr breit in der Beratung, aber auch in der Prüfung. Also Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, also wir prüfen den Jahresabschluss. Unser Zielklientel ist sicher, sind klassisch die börsennotierten und die großen, auch familiengeführten Organisationen. Aber hier sozusagen ein breites Spektrum abzugehen von Beratung und Prüfung. Und ein doch mittlerweile sehr, sehr wesentlicher Teil Beratung ist eben dort, wo jetzt auch ich angesiedelt bin, das ist auch die Nachhaltigkeitsberatung, das halt im Endeffekt ein Teilaspekt ist, so wie auch viele andere Teilaspekte dann letztendlich abdecken. Und was sicher ein Riesenvorteil ist, dieses Internationale, das darf man echt nicht ganz unterschätzen, weil wir dann dadurch perfekt immer Fragestellungen, die oft so sehr, sehr spezifisch sind und die man vielleicht nur einmal alle 3 Jahre reinkriegt, sich die Expertise einfach international dazu holen kann. Also das heißt, wir stellen dann einfach eine Frage ins Netz rein und ob da irgendwer unterstützen kann und können das auch perfekt dazu nehmen. Also das heißt, auch dieses international aufgestellt sein oder auch Organisationen bei Prüfungen international begleiten. Also das heißt, dass man dann auch weltweit, wenn es Standorte gibt in diversesten Ländern, dass wir dort vor Ort auch Mitarbeiter haben, die dann zuarbeiten und damit zum Beispiel eine gesamte Konzernprüfung dann auch umsetzen können, was ja im Endeffekt ein Riesen-Challenge ist, weil es natürlich dann auch oft um lokale Herausforderungen geht und man muss einfach das lokale Fachwissen haben, um das auch umsetzen zu können.
Ja, und spielt auch wieder direkt rein in unser, sage ich mal, Fachgebiet des Nachhaltigkeitsmanagements mit globalen Wertschöpfungsketten, die man sozial und ökologisch
Absolut.
verantwortlich, sozusagen, ausgestalten muss. Also auch da wieder sozusagen, glaube ich, eine super Verzahnung. Aber jetzt habe ich in manchen der Folgen habe ich dann auch immer schon gefragt, also ein bisschen geschichtlich, und du bist ja auch, also wir unter Männern dürfen das sagen, ein Urgestein, sozusagen, glaube ich, du bist ja ewig auch schon dabei, also, und beobachtest sicher auch schon sehr gut die letzten 20 Jahre in dem Bereich. Wo würdest du sagen, wir wissen ja eh, jetzt tut sich gerade so viel, aber was waren denn so die Meilensteine, oder wenn du so zurückblickst, wo siehst du sozusagen die größten Treiber geschichtlich in den letzten 10, 15, 20 Jahren, und was passiert jetzt gerade?
Ja, ich meine, das ist wirklich eine super Frage, weil also ich bin habe die BOKU Kulturtechnik abgeschlossen und ich weiß noch, dass damals ein Professor erstmalig den Begriff Nachhaltigkeit in einer Vorlesung gebracht hat und er damals gesagt hat, wir sehen dieses Thema, wobei das wirklich die Unternehmenslandschaft null gekannt hat. Ja, das war wirklich auf der Uni so auch für mich erstmalig dieser Begriff. Ihr werdet sehen, was jetzt, das war vor 30 Jahren oder mehr, das Information als das Schlagwort schlechthin war damals, das wird Zukunft Nachhaltigkeit sein, in Zukunft Nachhaltigkeit sein. Und tatsächlich, wenn man jetzt das zurückblickt, ist das tatsächlich passiert. Aber es war dann schon wirklich sehr schwer, überhaupt einen Job zu finden in dem Fachbereich. Es ist ursprünglich ja sehr stark Richtung Umwelt losgegangen, also Umweltberatung. Von einer Berichterstattung waren wir damals noch meilenweit entfernt. Da hat es ein paar Pioniere gegeben, die ja dann Umweltbericht dann rausgebracht haben. Also auch dann teilweise bedingt durch die Umweltmanagementsysteme wie ISO 14.1 oder EMAS dann im Speziellen, weil da hat man eine Umwelterklärung braucht. Aber das waren halt wirklich ganz zarte Pflänzchen, die wir da am Anfang gesehen haben. Und das war wirklich über Jahrzehnte, das muss ich ja offen aussprechen, wirklich sehr mühsam, dass man überhaupt ein Gehör findet bei Organisationen und dass man dann in irgendeiner Form Aufträge lukriert. Und der wirkliche Game Changer ist definitiv die Regulatorik. Also das klingt zwar fad, Regulatorik, muss da irgendwas administrativ umsetzen. Aber das war ein massiver Game Changer oder ist es. Aber man darf das nicht wirklich nur als, und so wird das auch manchmal dargestellt, als Berichterstattungsregulatorik und was für ein wahnsinns administrativer Aufwand da dahinter steckt, sondern es geht darum, das Thema in die Organisationen zu implementieren. Die Einbindung von Geschäftsführung und Aufsicht ist verpflichtend vorgegeben. Und das passiert jetzt auch gerade in den Organisationen. Also, und das war schon aus meiner Sicht ein Riesentreiber, EU Green Deal so als Schlagwort. Und davor hat es ja schon mit 2017 erstmalig für die börsennotierten im Wesentlichen börsennotierten Unternehmen diese Berichtspflichten geben, aber damals noch sehr, auch inhaltlich sehr allgemein gehalten.
Waage.
Ist daher, es ist was passiert, keine Frage. Haben sie alle schwer dran, haben damals schon alle gesagt, was für ein administrativer Aufwand das ist. Man sieht jetzt, die sind gut aufgestellt schon, oder nicht alle, aber die meisten sind gut aufgestellt, haben einen super Startvorteil jetzt für die nächsten Schritte. Aber der Meilenstein ist einfach die Regulatorik und ich glaube schon, dass jetzt da wirklich was passiert. Also, es wird ungefähr 1500, 2000 Organisationen in Österreich treffen. Das ist so Größenordnung. Und da haben sicher noch nicht alle diesen Pfad gestartet. Also es wird dann schon hinten raus noch einige geben, die das halt wirklich nur mehr als Pflichtübung sehen und dann Texte schreiben mit keinem Inhalt, organisatorisch keinem Inhalt dahinter. Aber das, was wir jetzt sehen, merkt man schon, dass einfach Awareness stattfindet in den Organisationen, dass es das irgendwo reinkommt. Ich meine, das ist einfach ein Prozess. Also wir werden nicht von heute auf morgen den Schalter umlegen und das ist dann in den Organisationen drinnen. Aber nichtsdestotrotz, da passiert was und dieses Management, systemartige, dass man das wirklich auch lebt und mit Ziele füllt. Das passiert gerade. Also da
Ja.
findet gerade der Startschuss statt.
Ja.
Und das finde ich auch extrem tolle Entwicklung und bietet eine riesige Chance für neue Kolleginnen und Kollegen, die jetzt dann am Markt kommen, hier ein Betätigungsfeld zu sehen, das super breit ist. Also
Ja,
ja.
es ist so spannend, finde ich auch. Also, wenn du das sagst, ich kriege ja fast die Gänsehaut als jemand, der vielleicht noch nicht ganz so lange, merke ich gerade wie du, aber schon fast ganz so lange dabei ist. Also, weil ich glaube ja, in der Zeit hat man nicht so einen Jobboom in dem Bereich erlebt. Also es wurde immer wieder von Green Jobs oder auch von der Politik wurde das verkündet, das ist die Zukunft. Aber jetzt sehen wir ja wirklich, dass Unternehmen, dass Beratungsorganisationen, dass aber auch in der Verwaltung und der Politik überall Leute gesucht werden, die Wissen haben, wie man mit dieser Regulatorik umgeht, sei es jetzt aus unternehmerischer Sicht, sei es aber auch aus Sicht sozusagen der Regulatoren, die das dann prüfen müssen oder die das auch sozusagen einfordern. Also das finde ich unglaublich spannend und eben auch unglaublich cool für sozusagen Personen, die sich jetzt für so einen Weg oder Bildungsweg auch entscheiden. Aber vielleicht noch mal eine Nachfrage, weil du es eh so betont hast und es mir auch in der Lehre so wichtig ist. Wo siehst denn du den Schlüssel wirklich oder vielleicht schon auch ein paar Erfahrungen, die ihr habt mit Unternehmen, dass denen so wirklich der Knopf aufgeht, weil eben wirklich teilweise wird es nur als Bürokratie gesehen, aber über lange Jahre haben wir doch eigentlich schon immer gesagt, also Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsmanagement als Schlüssel zu Innovation, als Schlüssel zu Vertrauen, zu Brand Value, das ist ja eigentlich nichts Neues, ja. Und jetzt tauchen wir alle ein in diese Checklisten, die uns da vorgegeben werden und Datenpunkte. Hast du schon ein paar gute Erfahrungen, vielleicht, die du mit uns teilen kannst, wo sozusagen dieser Übertrag, ich nehme das jetzt wirklich als eine Chance wahr und deshalb mache ich das, schon passiert ist?
Also das passiert jetzt, glaube ich, schon relativ breit sogar. Und zwar, was ist da, ich meine, Regulatorik habe ich schon angesprochen, das ist der originäre Treiber, aber tatsächlich glaube ich, dass speziell zwei Stakeholdergruppen da eine große Rolle spielen. Das eine sind Kunden.
Das ist.
Kunden verlangen jetzt einfach danach, ich meine, die sind auch selber von der Regulatorik betroffen, aber gerade Kunden sagen von Ausschreibungen beginnend oder einfach generell in der Lieferkette genauer reinschauend, pass auf, lieber Freund, wenn du bei uns da weiterhin tätig sein willst, dann wollen wir auch, dass wir da ein bisschen was im Nachhaltigkeitsbereich sehen. Also das ist ein Riesentreiber. Und das Zweite ist die Investoren oder
Das ist.
Kreditgeber. Also dass auch von der Bankenseite oder von der Investitionsseite einfach hier was gefordert ist, teilweise auch wieder getriggert durch Regulatorik zwar. Aber nichtsdestotrotz, auch die Banken müssen ja nach draußen gehen, die haben auch wieder Kunden, die müssen auch wieder in ihren Fonds oder einfach als solches am Markt sich positionieren und daher treiben die dann genauso das Thema. Und das ist wirklich breit angekommen. Also es braucht nicht jeder automatisch gleich viel Geld wie der andere. Daher ist das vielleicht beim einen der Kunde der größere Treiber, beim anderen vielleicht mehr der Kreditgeber oder Investor der größere Treiber. Aber dort kommen aktuell doch maßgebliche Inputs, warum
Das ist
es dann auch wirklich auf CEO, CFO-Agenda landet, um zu sagen, passt auf, wir müssen da wirklich schauen, dass wir da weiterkommen und Schlüsselthemen auch herausfiltern, die wir strategisch aufnehmen, um da besser zu werden.
Spannend. Du, und vielleicht jetzt nochmal ein bisschen jetzt wieder zurückspringend, eigentlich fast, aber zu auch so ein bisschen operativ, wie sieht denn so ein Beratungsprozess aus? Also du hast schon gesagt, ihr seid ein internationales Netzwerk, ihr habt ja bestehende Kunden. Ist es jetzt so, dass das bei denen aufpoppt und die sagen, macht uns das auch noch? Jetzt ein bisschen hemdsärmelig gesprochen. Oder ist das Akquiseprozess? Und wie kann man sich das auch vielleicht als Junior vorstellen, wenn man jetzt anfängt bei euch? Was hat man dann so zu tun?
Also das heißt, zwei Sachen drinnen. Das eine ist, wie setzen das Organisationen um? Und das ist halt tatsächlich auch, wenn wir bei Projekten dabei sind, sehr unterschiedlich. Manche wollen uns eher nur so ein bisschen begleitend als Sparring-Partner, die sagen, wir wollen das gescheit selber aufsetzen, wir haben die Ressourcen dafür, wir haben dedicated Leute, die sind, kommen vielleicht mit Erfahrung schon zu den Organisationen und die brauchen aber einfach ein bisschen Guidance, weil man eben jetzt thematisch alles abdecken kann oder einfach jetzt damit mit sogenannte Zweifelsfragen oder Interpretationen halt immer wieder konfrontiert ist. Und da ist es gut, wenn es jemanden gibt, der da ein bisschen Input gibt. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass Organisationen sagen, pass auf, wir haben einfach aktuell keine Ressourcen. Wir brauchen da sehr stark, dass wir an der Hand genommen werden. Aber nichtsdestotrotz, die brauchen dann auch jemanden in der Organisation, die Person, die das dann begleiten kann. Also das heißt, es geht jetzt nicht, da kommt jetzt der Externe und macht dann alles und übergibt dann irgendein Papierl und dann hat sich das erledigt, sondern tatsächlich, also man muss das trotzdem ja implementieren, aber dann wird halt einfach mehr in der Vorbereitungsphase ausgelagert dann zu uns und das kann thematisch halt von bis gehen. Also es gibt ja den Berichterstattungs- oder Erstellungsprozess, den man mit der Wesentlichkeitsanalyse startet und dann wie baut man es organisatorisch ein, Datenerhebung, Risiko, also gibt es dann immer viele also Einzelelemente, die wir entweder auch gesamthaft begleiten, also von A bis Z bis hinten raus zum Bericht, oder eben wieder manchmal nur punktuell. Also manche wollen dann vielleicht eine Klimarisikoanalyse haben oder die wollen beim Carbon Accounting irgendwo bei den schwierigeren Bereichen begleitet werden. Also da gibt es wirklich ganz quer drüber von bis. Und wie kann man sich das vorstellen, wenn man als Junge zu uns dazukommt? Tatsächlich ist für uns ein bisschen die Unterscheidung, gibt es da einfach schon ein bisschen Projekterfahrung, wo man wissen, dass das halt, dass man da ein bisschen schon intensiver dann einsetzen kann, aber wenn man wirklich ganz frisch von der Uni kommt, dann läuft man einfach bei Projekten mit. Da muss man natürlich sehr viel lernen noch am Anfang, klarerweise, also weil dann ist man einfach in den ganzen Prozessaufbau, man braucht natürlich auch eine gewisse Grunddokumentation, man braucht ein bisschen ein Projektmanagement, das dann gern von den Jungen übernommen wird, dass man halt schaut, wie dass das Termine eingehalten werden, dass gewisse Sachen ausreichend geliefert wird. Natürlich ist man auch ein bisschen beim Protokollieren zum Beispiel mit dabei. Also wir machen solche Workshops nie alleine, da ist man immer zu zweit. Ja. Und da ist halt meistens ein Erfahrener, der die Moderation übernimmt. Und dann ist jemand dabei, der das Ganze vorbereitet, aufbereitet im Rahmen des Workshops und dann halt auch nachbereitet. Also das sind so die Klassiker. Aber im Endeffekt ist das ein sehr starker Lernprozess. Man kann mit viel Theorie, was super ist, aber natürlich Lernprozess, wie setzt man es dann in den Organisationen um? Aber das wandelt sich meistens sehr schnell. Also man kann dann schon sagen, so nach 2 Jahre, 1, 2, 3 Jahre, je nachdem, kommt man sehr schnell in die andere Rolle, dass man halt dann tatsächlich schon selber eigentlich diese Workshops dann begleitet, aufsetzt, umsetzt, also wirklich auch moderierend dann vielleicht dabei ist. Und ich glaube, das ist ein sehr buntes Betätigungsfeld. Ich meine, was wir versuchen inhaltlich, dass wir immer mehr ein bisschen Spezialisierung reinkriegen. Weil, was zu meiner Zeit damals nicht anders gegangen ist, als wäre jemand ein Generalist, der alles kennen muss, weil man einfach die so relativ kleine Teams hatte. Das geht jetzt einfach nicht mehr, weil einfach die Fragestellungen auch viel komplexer werden. Ob das jetzt eine transitorische Klimarisikoanalyse ist, die man nicht einfach, wenn man schon 2 Jahre irgendwas oder 3 Jahre oder noch länger im Bereich Nachhaltigkeitsberichterstattung macht, das dann automatisch umsetzen kann, sondern da braucht man wieder Fachwissen, das oft dann wirklich nochmal in viel kleine Details reingeht. Also daher ist bei uns schon grundsätzlich auch die Tendenz, dass wir immer mehr Spezialisierung reinbringen wollen. Nicht von Beginn an, also wenn man frisch kommt, dann schauen wir, dass wir mal die Leute alles breit ein bisschen bei Projekten mit dabei sind, das alles kennenlernen. Aber dann tendenziell Richtung Spezialisierung, weil einfach das immer breiteres Fachwissen gefordert ist.
Ja, ja, und weil wirklich eben auch die einzelnen Bereiche dann doch eine gewisse Tiefe auch benötigen, um das korrekt Absolut, und sauber abzuwickeln. Ja, sehr spannend. Du, und von der Vielfalt der Branchen, du hast eh schon gesagt, es sind vielfach natürlich große Unternehmen, die auch sozusagen entweder an der Börse sind oder sowieso berichtspflichtig sind, aber so branchenmäßig gibt es da irgendwelche, die mehr aufpoppen bei euch, oder ist das im Prinzip eine breite Streuung des österreichischen oder internationalen Marktes?
Ja, also im Grunde genommen ist es eine breite Streuung, weil einfach die Berichtspflicht jetzt als Überschrift drüber steht für alle und die müssen das aufsetzen. Ich meine, ein bisschen historisch, wenn man jetzt ein paar Jahre zurückblickt, was sind die Organisationen, die eigentlich schon früher damit gestartet haben, dann waren es tatsächlich eher die ein bisschen kritischer gesehen worden sind. Also das heißt, Öl und Gas wäre ein Klassiker oder Mining and Metal wär so ein Klassiker. Also alle Branchen, die eigentlich ein bisschen mehr im Fokus gestanden sind und von denen man erwartet auch, dass da irgendwas passiert, die haben wir tatsächlich tendenziell, ja, nicht alle und nicht breit, aber so tendenziell an Branchen vielleicht ein bisschen früher mit dem Themenbereich gestartet. Aber jetzt gibt es keine Fokusbereiche momentan, weil einfach es steht die Pflicht über allem. Und daher müssen sie einfach da quer durch alle Branchen damit beschäftigen. Und daher, wir versuchen das halt natürlich branchenspezifischer abzudecken, weil ein Bauunternehmen hat ganz andere Herausforderungen als jetzt ein klassischer Dienstleister, wie es wir selber sind. Also da sind Meilen dazwischen. Daher versuchen wir das halt auch durch, dass die Leute halt ein bisschen mehr Branchenspezialisierung drinnen haben. Aber grundsätzlich, wir bedienen alle Bereiche. Mhm.
Ja, ich meine, vielleicht auch da nochmal sozusagen dann auch, wie sieht denn das bei euch aus, bei Bewerberinnen und Bewerbern? Ich meine, du wirst jetzt natürlich nicht für ganz EY sprechen können, sondern eher für deinen Bereich. Also da gibt es ja sozusagen, sagen immer alle, also den jungen Menschen ist heutzutage natürlich viel wichtiger, dass auch was Sinnstiftendes machen. Würdest du das auch spiegeln können, wenn du sagst, wenn ihr Personen aufnehmt, dann ist das für die vielleicht wichtiger als der schnelle Profit? Oder ist das, weil ich muss gestehen, persönlich, das ist eh im Podcast auch dokumentiert, bin ich immer ein bisschen skeptisch bei solchen Umfragen, weil ich daran sozusagen natürlich auch immer ökonomischen Druck auch viel sehe für junge Leute heutzutage. Nein. Aber wie ist denn so deine Wahrnehmung mit Bewerberinnen und Bewerbern? Wie weit schauen die hinter die Kulissen, was ihr macht? Wie weit interessiert die zum Beispiel EY Carbon, dass das auch ein Thema ist? Hast du da Erfahrungen, die du mit uns teilen kannst?
Ja, also ich meine, den gesamten Bewerbungsprozess im Haus kann ich wirklich jetzt und da will ich ja nicht zu sehr dazu was sagen, weil da bin ich einfach nicht eingebunden. Aber für meinen Bereich, da tue ich mir vielleicht auch leichter, weil da steht für die Bewerberinnen und Bewerber einfach der Impact irgendwo im Vordergrund. Also die wollen schon im Normalfall jetzt nicht irgendwo den Profit da im Fokus sehen, sondern die wollen ja wirklich schauen, dass sie eben Organisationen begleiten können, dass da was passiert und in einem Betätigungsfeld dann drinnen sein, der einfach einen Sinn macht, nämlich eben, dass Organisationen dann einfach einen Schritt besser werden durch unsere Projekte und daher nachhaltiger am Ende des Tages, weil genau dort begleiten wir es auch. Also das heißt, ich tue mir tatsächlich da ein bisschen leichter, und ich glaube generell auch, alle, die in dem Bereich anfangen und tätig werden, die suchen schon ein bisschen diesen Mehrwert einfach, die das Thema bietet und sind daher entsprechend auch engagiert und motiviert in der Umsetzung auch bei den Projekten.
Dein Stichwort Motivation bringt mich zu einer Frage, die ich zwar jetzt nicht jedes Mal gestellt habe, aber die doch so ein bisschen so die Abschlussfrage ist. Wie schon gesagt, bist du auch schon lange dabei. Und ich meine, die Herausforderungen und Krisen, die wir jetzt so erlebt haben oder erleben oder die wir auch sehen, sind ja sozusagen groß. Wie hältst du dich motiviert?
Naja, also ich meine, so die allgemeinen Krisen von Krieg und was jetzt alles da irgendwo noch im Raum steht, mal abgesehen. Aber im Nachhaltigkeitsbereich tatsächlich, was schon eine Riesenherausforderung ist, dass man dass man diesen, dass dieser Druck, der da jetzt entstanden ist, für die Organisationen durch die Regulatorik, dass, dass das auch so bleibt und wo man sich wirklich motiviert halten muss. Also deine Frage, die passt schon, glaube ich, recht gut, dass man halt doch auf einen Widerstand in den Organisationen einmal zunächst trifft. Also die, die sehen halt schon zunächst einmal immer diesen administrativen Aufwand jetzt im Fokus. Yes. Und da muss man sich wirklich manchmal ein bisschen emotional rausnehmen und sagen, ja, ich weiß, und das ist bei jedem dasselbe. Wir starten immer mit diesem, muss das sein und was bringt denn das? Aber was man schon sieht und das bewirkt dann aus meiner Sicht dieser ganze Prozess, dass eine gewisse Awareness stattfindet und das dann auch reinsickern und sagen, okay, wenn wir es schon machen müssen, dann schauen wir doch, dass wir da was Gescheites draus machen und nicht nur irgendwelche Wörter am Ende des Tages aneinanderreihen, die wenig Sinn ergeben, nur dass man halt irgendwelche Hackerl kriegt bei der Prüfung dann. Also, und das, wenn man dann auch wirklich merkt, okay, da, obwohl man diese Person vielleicht schon mehrfach gesagt hat, das ist eigentlich ein Wahnsinnsaufwand und es bringt ja gar nichts, aber am Ende des Tages dann doch irgendwo Ziele ausgesprochen werden, das vielleicht sogar in der Vergütung verankert wird und das dann versucht runter zu kaskadieren, dass da echt was weitergeht in der Organisation, das motiviert dann doch wieder mal, sich gestehen.
Ja, danke schön. Ich finde sozusagen, also auch gerade das, was du jetzt gesagt hast, Emotionalität manchmal rausnehmen, gerade wenn man sozusagen auch intrinsisch motiviert ist und was ändern will, dann ist man oft schnell frustriert. Aber so wie du sagst, wenn man sich ein bisschen mit Abstand eigentlich das betrachtet, dann sieht man doch dann immer Schritte auch voran, die die Organisationen machen. Ja, ja, super. Ich danke dir vielmals fürs Gespräch, Georg.
Sehr gerne und jederzeit wieder. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Auf bald.
Das war wieder eine Folge der Tonspur N. Der Podcast wurde von Annemarie Harand und mir im Jahr 2015 gegründet. Ihr findet alle bisherigen Folgen zum Nachhören auf unserer Webseite www.tonspur-n.eu. Abonnieren könnt ihr den Podcast zum Beispiel mit Apple Podcasts, anhören zum Beispiel mit Spotify. Feedback, Fragen oder Vorschläge schreibt bitte per E-Mail an podcast@tonspur-n.eu. Diese Serie zu Nachhaltigkeitsmanagement in der Praxis entsteht als Kooperation der Tonspur N mit der IMC-Fachhochschule Krems. Bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und alles Gute!